Guten Tag, willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Ein Neuer Game Podcasts an einem schönen sonnigen Wochenendtag, den wir nicht spezifizieren werden, weil sonst wisst ihr ja, wann wir arbeiten.
Ja, das geht gar nicht.
Das wollen wir nicht.
Nein.
An meiner Seite, wie man gerade schon vernommen hat, wieder der einzigartige Daniel Schäfer.
Oh, ich werde immer so rot, wenn du mich anziehst. Hallo. Und an meiner Seite, auch virtuell oder nur, der Kollege Christian Kowalski.
Ja, das bin ich. Ich muss direkt am Anfang mal meckern.
Warum?
Nachdem wir letzte Woche so großartig darüber geredet haben, dass wir noch gemeinsam zocken werden, ist eine ganze Woche vergangen, ohne dass wir gemeinsam gedaddelt haben.
Boah, da hast du sowas von rechnen. Es tut mir richtig, richtig fies weh, leid, aber es ging einfach nicht.
Ja, natürlich, das sagen sie alle.
Ich habe die Woche nicht einmal die Xbox angehabt.
Ja, klar. Das sagen sie auch alle.
Alle sagen das?
Ja, alle.
Jetzt ist ja auch schönes Wetter, also zumindest hier und heute. Da wird die Xbox, glaube ich, also heute auf keinen Fall angehen.
Ja, das stimmt. Ich war gestern schon den ganzen Tag Basketball spielen und hatte danach keine Knie mehr.
Es sieht aber scheiße aus, oder?
Das sieht schon sehr komisch aus. Vor allen Dingen kann ich mich nicht richtig setzen und nicht richtig aufstehen. Ich komme mir vor, als wäre ich so ein alter Kreis. Aber gut, passiert.
Ja, passiert ist auch ganz viel.
In der Gaming-Welt und das hören wir jetzt. Woo! Ja, tatsächlich ist viel passiert diese Woche. Unfassbar viel. Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen. Wir fangen aber an, würde ich sagen...
Vorne. Ja.
Und zwar bei Anno.
Bei Arno.
Ja, bei Arno.
Anno 2070. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, ist es auch. Denn Ubisoft hat in dieser Woche etwas getan, wovon, glaube ich, kein Anno-Fan zu träumen gewagt hat. Sie haben nämlich ein neues Anno angekündigt und zwar direkt in die Zukunft verpflanzt.
Ja, das finde ich interessant. Also ich habe damit auch irgendwie überhaupt nicht gerechnet und alle haben ja irgendwie auch am Anfang gedacht, ja, haha, das ist doch eh irgendwie verspäteter April-Scherz. Aber nein, da kamen ja auch direkt so ein paar Screenshots dazu und für Anno 2070 haben die ja dann auch komplett eigene Grafik-Engine gebastelt, die halt auch echt ganz gut aussieht, ja, wie man das auf den Screenshots sehen kann. Ja, und genau, Zukunftsszenario, es gibt irgendwie so zwei, Fraktionen oder Arten, das Spiel zu spielen. Einmal mehr so auf industrieller Basis mit ganz viel, also mehr so Ruhrgebiet vom Aussehen und einmal mehr so Öko, was dann wohl eher, das Saarland ist oder irgendwie so.
Das hast du schön gesagt, ja. Ich finde, besonders interessant finde ich, dass es nicht einfach nur in die Zukunft verpflanzt wurde. Man hätte ja auch irgendwie 2738 nehmen können, sondern es ist halt nur so ein bisschen in der Zukunft. Es ist die nahe Zukunft und da ist auch so ein bisschen der politische und gesellschaftliche Zeigefinger drin. Denn der Klimawandel hat die Menschen dazu gebracht, dass sie sich einen gestiegenen Wasserspiegel, wir erinnern uns alle, globale Erwärmung, die Polkappen schmelzen, es wird Wasser freigesetzt und schon ist Holland verschwunden.
The day after tomorrow.
Ja. Und also was ich wirklich interessant finde, ist, dass man auf den Screenshots sofort erkennt, dass es Anno ist. Also zumindest geht's mir so.
Ja, das stimmt.
Ne? Also das könnte wirklich interessant werden und das ist eigentlich so der nächste logische Schritt, nachdem man eigentlich so ziemlich jedes andere Jahrhundert ja bereits durch hatte in der Vergangenheit. Also ich meine, wir hatten, es fing ja an mit 1602, dann 1503, dann 1701, 1404, wurde es auch schon ein bisschen schwierig, weil 1800 ist, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig spannend und 1300 ist auch ganz schön finstere Zeit.
Ja, da kann man auch eher mit Steinen schmeißen.
Ja, oder Bibeln.
Oder Bibel. Ja. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass Blue Byte mit bastelt an dem Spiel.
Ja, am Anfang habe ich das überhaupt gar nicht in Zusammenhang gebastelt. Dass das ja eigentlich eigentlich gar nicht anotypisch ist.
Mhm.
Denn, wie machen sonst?
Siedler.
Boah.
Und ich überlege mir tatsächlich gerade noch, den aktuellen Siedler-Teil für den Mac zu holen, weil irgendwie habe ich da Bock drauf.
Aber ich weiß es noch nicht. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Also, mich haben Siedler-Teile eigentlich nie so irrsinnig gereizt. Ich war eigentlich immer mehr der Anno-Spieler.
Ja, also sagen wir noch, Anno 2070 soll wahrscheinlich im Winter dieses Jahres erscheinen. Wir haben auf der Seite noch eine kleine Umfrage, die dazu einlädt, was für ein Setting ihr gerne haben wollt von Anno, beziehungsweise was euch gereizt hätte.
Ja.
Könnt ihr einfach mal draufklicken und gucken. Bis jetzt liegt vorne Weltraum.
Das finde ich extrem erstaunlich. Also wir haben dem Ganzen dann so Namen gegeben wie Anno, ich fange mal hinten in der Zeit an, Anno 2000 vor Christus, Bronzezeit. Da entfallen ganze 10% drauf. Anno 100 vor Christus, Rom, entfallen 14%. Jetzt müssen wir mal kurz weitermachen.
Ja, Anno 1300, Marco Polo Zeit. Das hat mich auch sehr gereizt. Ich glaube, dafür habe ich auch gewotet. Dann kommt Anno 1900, die Kolonialzeit. Mit uns zu guter Letzt Anno 2300, Weltraum.
So offenbar. Erstaunlich, erstaunlich, wie viele Leute das bevorzugen.
Ja. Ja, vielleicht sind das alles StarCraft-Spieler gewesen.
Ah, das kann sein. Also ihr habt bis Sonntagabend, wenn ihr das hier hört, ist es ja Sonntag. Es ist ja jetzt auch Sonntag. Bis 23.30 Uhr noch Zeit zu voten. Und dann in der nächsten Woche gibt es dann eine neue Umfrage.
Genau, aber dazu kommen wir später.
Ja.
Aber es war ja noch nicht alles
News-technisch.
Ich mach mal hier einen weiter. Und zwar, ich sag einfach mal, ist der globale Start von Sonys neuer portablen Gaming-Konsole in Gefahr?
Könnte man meinen, ja, ne? Also am Anfang der Woche hieß es auch noch ja und jetzt mittlerweile heißt es, nö.
Alles nur Panik.
Alles tutti, wie man so schon sagt.
Ja, aber es war ja, ist ja halt eigentlich im Moment logisch, dadurch, dass was in Japan passiert ist in der letzten Zeit und irgendwie immer noch passiert. Die Erde gibt ja da einfach keine Ruhe. Kommen halt viele Firmen zu Engpässen in der Produktion, weil halt einfach wichtige Teile fehlen, weil Japan ja auch irgendwie so hardware-technisch schon vorne mit dabei ist.
Ja.
Finde ich überraschend. Es wird ja auch irgendwie gerade gemunkelt, dass in naher Zukunft Fernseher und sowas viel teurer werden sollen, weil halt einfach, naja, es gibt halt Engpässe in bestimmten Teilen, die benötigt werden und das davon ist die Sony NGP und wahrscheinlich viele andere Konsolen und kann halt alles auch betroffen sein. So.
Ja.
Mehr oder weniger.
Jetzt könnte man natürlich drüber nachdenken, das ist ja totaler Quatsch, weil wenn ich zum Beispiel mal auf meine, ich habe hier gerade ein DS vor mir liegen und ein 3DS, wenn ich da hinten drauf gucke, dann steht da jeweils Made in China. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der PS3 ist, das müsstest du jetzt mal nachgucken. Da steht wirklich überall Made in China, das bedeutet aber nicht, dass alle verbauten Teile aus China kommen, sondern da werden die Konsolen zusammengesetzt.
Genau.
Sehr wichtige Produktionsteile, wie zum Beispiel die Laser und dergleichen, das Innenleben, das wird in Japan hergestellt und es gibt zum Beispiel zwei Sony-Anlagen, die in der Nähe von Fukushima liegen. Die waren eine ganze Zeit lang, waren die nicht in Betrieb, diese Fabriken. Und jetzt sind sie zwar wieder in Betrieb, aber die Infrastruktur in der Gegend ist ja immer noch total beschädigt. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt mal eben der Lastwagen von da nach da fährt und die Teile rüberbringt, wo sie dann verschifft werden. So einfach, wie das normalerweise läuft, ist es eben nicht. Und deswegen war der weltweit zeitgleiche Start der NGP, wie sie ja noch heißt, gefährdet. Anfang der Woche hieß es zumindest, das könnte schlimm werden. Und jetzt heißt es, bis jetzt sehen wir keine Auswirkungen des Erdbebens auf unsere Markteinführungspläne.
Ja, es ist ja wahrscheinlich auch einfach nur, um ein wenig zu sagen, ja, macht euch mal keine Sorgen und intern rasten die wahrscheinlich gerade alle vollends aus.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Und überlegen, irgendwie Holz zu verbauen. Aber abwarten.
Ja.
Ich bin gespannt. Die NGP. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll.
Ja, ich auch noch nicht. Ich bin doch auch auf den Preis gespannt. Also das wird spannend.
Kann man nicht bezüglich dem Preis, haben wir auch jetzt letztens irgendwie so eine News, sodass das Ding ungefähr 290 Dollar bzw. Euro kosten soll?
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber das wäre eigentlich nur fair. Wenn man, also fair in Anführungszeichen, wenn man bedenkt, dass ja Grafikleistung der PS3 in Portable bringen soll, dann wäre das eigentlich allen Menschen, die eine PS3 gekauft haben, echt nicht zuzumuten, wenn das Ding unter 200 Euro kostet oder 250 Euro. Ich gehe davon aus, dass der Preis irgendwo bei 300 oder 290 ist. Ein realistischer Preis, meiner Meinung nach.
Ja, werden wir abwarten und natürlich auch im Auge behalten. NGP, ein spannendes Teil. Ich bin mal gespannt,
Ja.
was sie zum Start an Spielen auf den Markt schmeißen, nachdem ich Nintendo bzw. der 3DS-Launch so dermaßen enttäuscht hat. Abwarten.
Ach, es geht, ich bin eigentlich gar nicht so sehr enttäuscht, aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Kommen wir mal zu The Witcher 2. Neue Screenshots, die diese Woche veröffentlicht wurden. Und zu Systemanforderungen kamen jetzt mal so ein paar Informationen raus. Das finde ich immer ganz interessant. Auch wenn ich nicht so viel am PC spiele. Aber ich lese mir sowas immer gerne durch.
Ja, das ist für mich immer die einzige Möglichkeit, mich auf dem Laufenden zu halten, was man momentan so brauchen würde, wenn man viel auf dem PC zockt. So.
Das ist richtig. Und wenn man sich die Systemanforderungen, ich skippe immer meistens die minimalen und gucke eigentlich nur nach den empfohlenen, weil das ist ja das so.
Ja.
Was so wichtig ist. Und man muss sagen, ich finde das eigentlich relativ human, was The
Ja,
Witcher
das
2
stimmt.
anbaut. Wenn man sich die Screenshots ansieht, sieht das Spiel ziemlich geil aus und was wird gebraucht? Also natürlich sollte man Windows haben. Sogar Windows XP reicht vollkommen aus. Ein
Überraschend.
Intel Core Quad oder AMD Phenom X4 wird benötigt. Ich glaube, das ist auch schon noch. Also dafür, dass es ein empfohlenes System ist, ist das schon zu
Ja.
verkraften. 3 GB Arbeitsspeicher, beziehungsweise 4, wenn man Windows Vista oder Windows 7 hat. Bei der Grafikkarte, das finde ich, ist glaube ich schon ein Stück weit anspruchsvoller. Also 1 GB RAM mit Pixel Shader 3.0 Unterstützung. Ja.
Ja, das kann man drüber streiten.
Ja, und ja, das war es eigentlich. Natürlich sollte man auch ein
Und?
DVD-Laufwerk haben, 16 GB
Ja.
Festplattenspeicher, aber das ist ja alles.
Das geht immer,
Ja,
finde ich persönlich.
das ist human.
Wenn man bedenkt, dass manches PS3-Spiel schon 2 GB auf einer Konsole speichern muss, finde ich 16 GB Festplattenspeicher für ein PC-Spiel echt nicht viel.
Tom Clancy's Splinter Cell Trilogy HD, neue Screenshots diese Woche. Sieht sehr interessant aus. Also die Screenshots, die wir auf ein neues Game
Ja.
gepostet haben, wurde ja Vergleich gestellt zwischen der PS2-Version und der Splinter Cell HD-Version. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann haben sich die Leute von Ubisoft ordentlich ins Zeug gelegt.
Ja, das stimmt. Also das sieht wirklich ganz nett aus. Ich konnte persönlich den schönsten Vergleich ziehen bei Chaos Theory. Das habe ich nämlich sehr viel gespielt. Allerdings auf dem GameCube und nicht auf der PS2, deswegen sah es auf dem GameCube schon ein Häppchen besser aus. Allerdings sah es natürlich nicht so gut aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das kaufen werde.
Na, ich weiß nicht. Also, ich habe, als ich Splinter Cell Conviction bekommen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist schon geil und Splinter Cell macht schon Bock. Und dann holst du dir irgendwie mal die Teile davor, und dann, um halt irgendwie so die Sammlung zu haben, weil die Splinter Cell-Spiele, gerade die ersten drei, waren ja richtig geil. Dieses Double Agent fand ich dann eher so, na. Und Conviction fand ich wieder richtig gut, entgegen vieler Meinungen, die es ja da draußen gab. Also mich reizt das schon, aber ich warte immer noch auf handfeste Infos und Screenshots zur HD-Version von Shadow of the Colossus und Ico, was ich ja auch in den Comments gepostet habe.
Ja.
Ich will unbedingt so schnell wie möglich ein HD-Remake von Ico und Shadow of the Colossus. Und dann sollen sie sich bitte von Sony auch genauso ins Zeug legen wie die von Ubisoft. Dann bin ich einfach glücklich, dann im siebten Himmel glücklich.
Dann scheint dir die Sonne aus dem Arsch.
Auch. Ich wollte jetzt nicht so starke Sprache benutzen, aber
Sonne zum Beispiel.
ja, Sonne oder scheinen.
Es tut mir leid, es tut mir leid.
Ja, aber Splinter Cell Conviction sieht auf jeden Fall echt geil aus und Leute, die irgendwie noch nicht so die Originalversion damals gespielt haben, weil sie noch zu klein waren oder so, können ja dann jetzt zuschlagen, weil es sind immer noch zeitlos gute Spiele.
Und man erfährt halt ein bisschen was zu Sam Fishers Vergangenheit und versteht vielleicht besser, wenn man den letzten Teil gespielt hat, was da eigentlich los ist, weil diese ganze Geschichte mit der NSA und so, das ist eine ziemlich coole Geschichte eigentlich.
Ja, das ist richtig. Also haltet Splinter Cell, die HD-Trilogie, mal auf dem Schirm.
Ja.
Auf dem Schirm hältst du, pass auf, wahrscheinlich auch, was Capcom und Resident Evil so dieses Jahr präsent haben. Cooler Trailer diese Woche rausgekommen.
Mhm.
Wobei ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich teile diese Euphorie nicht ganz so.
Echt nicht? Aber du bist auch kein so großer Resident Evil Fan, ne?
Ja, das stimmt. Teil 4 und 5 habe ich schon gespielt, aber ich fand, es ist nicht mehr so oldschoolig wie die ersten drei Teile. Also ich finde, es geht immer noch nichts über Resident Evil 1 bis 3.
Und da bin ich eben genau anderer Ansicht, es geht nichts über Resident Evil 4.
Warum?
Weil das von der Atmosphäre her einfach unfassbar genial war.
Ja, das waren die ersten, war gerade Teil 1 und 2 ja auch.
Ja, ja, ist richtig. Aber ich finde.
Nee.
Nee. Ja, hier dieser Trailer ist zum 15. Geburtstag der Resident Evil-Reihe. Und ich finde den ziemlich geil, weil da halt so ein schöner Querschnitt durch alles ist, was in diesem Jahr uns aus der Resident Evil, aus dem Resident Evil-Universum noch erwartet. Und da ist ja einiges dabei.
Das stimmt. Also einmal eine HD-Version von Resident Evil 4.
Ja.
Die schon sehr, sehr gut aussah. Also.
Ja, das stimmt.
Hut ab. Natürlich Resident Evil Code Veronica X. Das finde ich noch so von dem, was dieses Jahr Resident Evil technisch rauskommt, finde ich immer noch am interessantesten.
Echt?
Ja. Resident Evil The Mercenaries 3D für den 3DS habe ich schon mal angespielt. War ganz lustig. War zwar überhaupt nicht gruselig, aber man konnte halt schön rumballern.
Ja.
Resident Evil Revelations, das fand ich nach Code Veronica X irgendwie am interessantesten im Trailer. Vor allen Dingen, wie sich Chris und Jill so gegenüberstanden.
Ja, das war ein krasser Moment.
Ja, spannend, spannend. Und dann so geile One-Liner dazu. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Und zu guter Letzt Resident Evil Operation Raccoon City.
Kürzlich erst angekündigt. Quasi taufrisch.
Das ist doch, wenn ich mich nicht irre, sogar von den Machern von von, wie heißt es nochmal, diese eine Shooter-Serie, die auf PlayStation 2 ganz groß war. Socom, Navy SEALs.
Jetzt ja, genau.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich finde ganz cool an Raccoon City, alles, was man bisher gesehen hat, das sind dann so wie so kleine Flashbacks, weil da war man ja schon mal, wer die Geschichte kennt, Raccoon City, alles klar. Aber es wird halt aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet und man erkennt die Stadt immer wieder, man weiß, hey, da war ich doch schon mal in dem Teil oder in dem. Das finde ich ganz nett.
Ja, das stimmt. Was ich nur ganz komisch finde, ist, dass sich die Entwickler irgendwie dazu entschieden haben, nicht irgendwie dieses originale, wie hieß das, Stars-Team gegen die von den Bösen, die hatten doch auch noch mal so eine Spezialeinheit, da fällt mir gerade nicht der Name ein, dass man die irgendwie gegeneinander antreten lässt, sondern irgendwie so halt so ein Special-Ops-Team gegen Feinde XY. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen so ein der Stimmungskiller. Wirkt ein bisschen fremd.
Ja, es wirkt ein bisschen fremd, aber ich glaube, man wollte einfach verhindern, dass man zu sehr mit der Originalstory kollidiert. Weil immer, wenn man was irgendwo reinsetzt, hat man immer das Problem, dass dann irgendeiner aufschreit und sagt, das war aber ganz anders. Da stand stand das aber so, dass das so und so war.
Ja, aber trotzdem, ich meine, man kann ja sicher trotzdem noch irgendwie eine Geschichte dazu überlegen. Und statt der Stars irgendwie so ein Special-Ops-Team, das finde ich, ist irgendwie nicht so atmosphärisch. Aber abwarten. Kann ja noch irgendwie, wer weiß, was sie sich da überlegen.
Abwarten und Tee trinken.
Abwarten und Tee trinken, genau.
Abwarten und Tee trinken muss man auch beim Duke.
Stimmt.
Da will ich eigentlich nur ganz kurz sagen, er kommt.
Ja, natürlich.
Irgendwann kommt er. Und es gab diese Woche gab es zwei coole Trailer. Zum einen gab es den History of a Legend Trailer. Das ist eigentlich kein wirklicher Trailer. Es ist mehr so eine kleine Dokumentation. Und zwar springen die Jungs von 2K Games und Gearbox quasi in die Vergangenheit und zerren die Leute vor die Kamera, denen wir den Duke zu verdanken haben. Das ist ein bisschen Inside Scoop, das finde ich ziemlich trashig und ziemlich cool, weil die halt auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, also von dem allerersten Duke-Spiel überhaupt erzählen und warum er so aussieht, wie er aussieht.
Ja, das ist interessant, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und dann gab es da noch was.
Mhm. Ja, den Babes-Trailer.
Und der ist eigentlich noch viel besser, weil Babes.
Weil Babes, mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen.
Das stimmt. Also, schaut es euch einfach mal an. Definitiv sehenswert.
Ja, noch ein sehenswerter Trailer, das muss ich jetzt ganz schnell noch loswerden. Nein, eigentlich mehrere. Schaut euch noch an den L.A. Noir, den dritten Trailer, der ist nämlich auch ziemlich geil. Und wenn ihr dann noch Zeit, Lust und Muße habt, könnt ihr euch noch den aktuellen Brink-Trailer angucken. Da wird man nämlich das Spiel in Action erleben und ich war persönlich ein bisschen überrascht über den grafischen Stil.
So. Das ist ja mehr so Cell-Shading, oder?
Ja, es ist irgendwie ganz merkwürdig. Es erinnert so ein bisschen an ein Spiel aus einer anderen Serie, nämlich Battlefield Heroes war das, glaube ich.
Oder Team Fortress.
Ja, genau, das war's.
Das war's.
Und Dirt 3. Da gibt's auch noch einen sehr coolen Slow-Mo-Trailer, der die Gruppe B Rally-Giganten zeigt. Den müsst ihr euch auch reinziehen.
Ja, die legendäre Gruppe B sozusagen.
Hab ich doch gesagt.
Nee, du hast legendär nicht gesagt.
Oh. Legendär.
Legendär. Legendär. Und jetzt wieder eine grandiose Überleitung. Legendär sind auch die Artikel, die wir diese Woche auf Another Your Game gepostet haben. Und ja, darüber sprechen wir jetzt. Ja, ein paar Artikel haben wir natürlich auch gepostet. Nicht nur News, sondern auch Artikel. Ich zum Beispiel habe Topspin 4 geschrieben, einen Test, einen kleinen Test. Jedenfalls war das so mein Gedanke, den ich mich beim Hinsetzen irgendwie, den ich im Kopf hatte. Schreibt, weil ist ja ein Sportspiel, so viel kannst du ja gar nicht schreiben und herauskam irgendwie der längste Artikel, den ich jemals für ein neuer Game verfasst habe.
Wobei ich sagen muss, mir kam der nicht so lang vor.
Das ist ja schon mal wichtig.
Ja, richtig und wichtig.
Richtig und wichtig. Aber ist ja auch ein gutes Spiel. Also Topspin 4 macht so ziemlich fast alles richtig, was ein Tennisspiel machen kann. Bis auf so der erste Eindruck. Das hier,
schön.
Ja, das ist halt ganz komisch. Du startest das Spiel, siehst dann so ein Intro-Video, wo so die ganzen 25 Tennisathleten so ein bisschen rumspielen auf dem Platz und das Video ist auch irgendwie nicht so hoch aufgelöst und denkst dir schon, na. Und dann kommt der Title-Screen und du startest ins Menü oder drückst dich ins Menü und es ist einfach so unfassbar hässlich. Es ist so weiße Balken, wo steht Schaukampf, Karriere, eigener Spieler und statt Optionen, also Optionen gibt es auch und noch ganz unten stereoskopisches 3D, wo du denkst, okay, das hätten wir vielleicht auch ein bisschen in die Option packen können, weil, aber nein. Und diese weißen Balken sind unterlegt von einem unfassbar kindlichen Babyblau. Also im Moment haben wir gutes Wetter und wenn man rausschaut, sieht man diese Farbe im Menü sozusagen. Und du denkst dir, oh, wir sind irgendwie Jahre 2011, wenn das jetzt irgendwie PlayStation 1 Zeiten wären, könnte man das verkraften, weil irgendwie, ich finde es halt so eine gute Gesamtpräsentation relativ wichtig, wenn das Spiel einfach ein geiles Look and Feel hat.
Ja, das stimmt.
War aber nicht so. Und ich habe schon irgendwie das Schlimmste befürchtet. Startete dann mein erstes Spiel. Und das macht halt alles wett. Es ist halt einfach ein so geiles Spielgefühl. Es ist realistisch. Die 2K Sports Leute haben ja schon mit Topspin 3 so ein wenig in die realistische Kerbe geschlagen. Mhm. Hatten damals aber noch so spezial super duper Schläge, was nicht so cool war. Und die Fachpresse sagt ja auch schon, ja, boah, ist jetzt schon ein bisschen trocken. Aber mit Topspin 4, es spielt sich nicht so schnell wie zum Beispiel Virtual Tennis, wo du da halt so irre schnell über den Platz fegen kannst. Du hast eine Ausdauerleiste, auf die du achten musst. Das heißt, kräftige Schläge und lange Ballwechsel zehren halt an der eigenen Kraft und musst dann halt auch darauf achten, dass du ein bisschen damit haushaltest. Also nicht immer nur volle Kanne, sondern auch mal ein bisschen auf dein Positionsspiel achtest. Weil wenn die Ausdauerleiste leer ist, dann machst du halt auch schnell Fehler.
Mhm.
Das ist sehr cool. Es gibt normale Schläge, das heißt, du drückst einfach nur irgendwann, dann kommt der Ball halt auch irgendwie übers Netz. Aber du hast auch die präzisen Schläge, da musst du, wenn dein Spieler kurz davor aufhört, zum Schlag auszuholen, musst du ihn drücken, dann schlägst du ihn präziser, aber dafür nicht so kräftig. Der Powerschlag muss man mit dem Powerschlag muss man gedrückt halten, dann haust das Ding mit Karacho drüber, ist zwar schnell, aber nicht so präzise. Und dann hast du halt sozusagen drei Spieltechniken. Einmal Grundlinie offensiv, das heißt kräftiger Aufschlag, dann ein harter Return, möglichst versuchen, den Spieler schnell zu Fehler zu zwingen oder schnell Punkte zu erzielen, weil du dann auch nicht so ausdauermäßig unterwegs bist. Grundlinie defensiv ist genau das Gegenteil. Halt mehr auf Ausdauer, Tempo und Reaktion, den Gegner dazu zwingen, Fehler zu machen und ihm die Ausdauer zu nehmen. Und halt Surf- und Volley-Spiel, das heißt, nach dem Return sprintest du ans Netz und versuchst so, den Gegner unter Druck zu setzen. Und das Geile ist halt, dadurch, dass die Animationen so gut sind in dem Spiel, erkennst du halt die Spieltechnik vom Gegner. Schon nach ein paar Spielsätzen. Das ist echt ziemlich geil. Du merkst sofort, okay, ja, der ist jetzt mehr so Surf und Volley oder je nachdem, wie er zum Ball steht, okay, der ist jetzt eher nicht so der Ausdauertyp. Ist schon ziemlich geil. Dazu eine ziemlich coole Grafik. Die Spieler sehen ein bisschen von der Hautfarbe dunkel aus oder nicht.
Ja, das stimmt.
Also wenn man sich mal so einen Boris Becker anguckt, der hat irgendwie eine dunklere Haut als Haarfarbe. Aber das ist geil. Auf den Sandplätzen werden die Spieler schmutzig. Sie fangen an zu schwitzen. Nach langen Ballwechseln setzen sie sich hin. Ist schon ziemlich cool gemacht.
Ja, lange Ballwechsel habe ich nie erlebt, weil ich das immer nur zu viert gespielt habe. Oder zu, ja doch, zu viert, genau. Und wir haben halt dann immer nur kurze Spiele gemacht. Aber das fand ich ganz cool, weil das ist so dieses normales Sportspiel, wenn du jetzt irgendwie in FIFA reinschmeißt, dann baust du dann dein Angriffsspiel auf. Du musst hin und her passen und bla, das dauert dann ewig. Und wenn du dann verkackt hast, dann bist du dann ein bisschen total enttäuscht und fragst dich, Mann, warum hat das nicht funktioniert? War da eine geile Strategie? Und beim Tennis ist das so, zack, 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 geiler Ballwechsel und dann geht's weiter. Und dann ist wieder komplett alles auf Null gesetzt. Und es ist nicht so langatmig, sondern es geht sehr schnell und sehr flüssig und sehr spaßig von der Hand, finde ich.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, also ich hatte auch schon Ballwechsel, also so 30er Ballwechsel, wo du halt echt so am Anfang, wenn zum Beispiel dein Gegner den Aufschlag hat und der haut dir so richtig einen Schmetterball rüber und dann kriegst du ihn noch so eben und dann musst du versuchen, wieder aus der Drucksituation heraus wieder das Spiel zu eröffnen, platzierst dann einen Schlag halbwegs, um dich wieder ins Spiel zu bringen und siehst dann, wie du kannst den Gegner halt dazu vorbereiten, zu verlieren. Das ist richtig cool. Du siehst, okay, der läuft jetzt nach links und du siehst, wie er schon wieder in die andere Richtung läuft. Du wartest ein bisschen mit dem Schlag und haust ihn halt in Gegenlaufrichtung. Das ist so befriedigend und das kannst du halt bewusst machen. Also das ist halt nichts mit Zufall. Brauchst halt Strategie, Taktik und ein gutes Timing. Aber das ist halt alles, das kannst du halt alles lernen.
Das klingt gut. Ich bin mal gespannt, was Virtual Tennis, das Ende diesen Monats kommt, da reißen
kann. Ja, bin ich auch gespannt.
Also das könnte ja dann doch ein interessanter Zweikampf werden an der Spitze.
Allerdings. Ich.
Der Spiele.
Aber Virtual Tennis muss ich halt echt schon ins Zeug legen. Also Topspin 4. Macht schon eine Menge, Menge Spaß.
Hut ab, das geht ja gut ab. Gut ab ging auch ein Artikel, den wir am Freitag gepostet haben. Den hat der gute André geschrieben, der Roxasu. Und da geht's um etwas, was man eigentlich in Spielen nicht sieht.
Das ist richtig. Und zwar, wenn man ein Jump'n'Run spielt und man muss über einen Abgrund springen, schafft man oftmals beim ersten Versuch, aber es gibt halt auch diese fiesen Spiele, die ziemlich gutes Timing erfordern und man fällt in den Abgrund. Passiert jedem mal. Aber man sieht halt nie, wohin er fällt.
Ja.
Und das, ich dachte, du löst dich jetzt ab, aber das sieht man jetzt in einer in einem coolen Artwork hier auf Unreal Game. Von Ryan Coleman. Der hat mal so ein bisschen gezeichnet anhand von Super Mario Brothers, wie es wohl aussehen könnte, wenn Super Mario mal in den Abgrund fällt.
Und das, liebe Freunde, da weiß man dann, warum das im Spiel nicht gezeigt wird. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, aber ich finde das saugeil gezeichnet.
Ja, wäre cool, wenn es die Wahrheit wäre. Also, aber es wird wahrscheinlich Nintendo nie machen. Nein. Also wenn man sich das Bild mal anguckt, ist schon bisweilen eher nicht so den Richtlinien von Nintendo entsprechend.
Nein, es ist ziemlich morbide, finde ich auch.
Ja, da liegen halt unendlich viele Leichen, Köpfe, diese fleischfressenden Pflanzen, die halt einen Mario verspeisen. Dann, wenn man so ein bisschen durch die Gegend guckt, irgendwie noch so ein Neandertaler-Mario oder irgendwie so komische Kannibalen-Mario. Also man sieht sie halt sich nicht gegenseitig essen, aber das vermute ich mal, so wie sie aussehen. Man sieht einen Luigi, wie er irgendwie campt mit mit so einem Feuer, Lagerfeuer.
Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Zombie-Marios, gefolterte Marios, also das ist nichts für Menschen mit seichten Nerven. Aber das ist ganz cool gemacht,
vor allem, finde ich. Es hat ja nicht nur eine Ebene unter dem normalen Level, sondern dann noch eine Ebene, die so an den Castle von Bowser erinnert, wo halt echt so mit so Sägenblättern, wo Mario reinfällt und schon.
Es hat so ein bisschen was von I Wanna Be The Guy teilweise.
Ja, schon.
Also so Kreissägen kann ich mich bei Mario nicht dran
erinnern. Ja, oder auch so Spikes, die irgendwie aus so einem Abgrund herausragen und Mario halt reinfällt und der Kopf oben aufgespießt ist. Also ist schon nicht jugendfrei.
Nein, es muss es ja auch nicht sein. Also es ist, wie gesagt, ganz schön hart, aber ich finde es ziemlich cool. Und das würde ich mir fast als Bild ausdrucken lassen. Das müsste ja mal auf einer großen Leinwand sein. Das finde ich extrem geil. Da wird auch jeder, glaube ich, erstmal gucken gehen.
Ja, vor allen Dingen kann man sich mit dem Bild halt echt eine Zeit lang beschäftigen, weil man immer wieder was Neues findet. Was ich halt auch ganz lustig finde, ist halt, dass ganz unten rechts dann noch so diese Level absolvier, du hast es geschafft, Flagge ist.
Das ist so das Makaberste überhaupt.
Ja, die schafft wohl keiner in diesem Bild. Vor allem diese heile Welt oben bei Mario, wie er einfach so rumspringt und diese Hügel mit den Augen und diese lustigen Wölkchen und dann halt auch diese Kanalisation, dieser Tunnel, und dann siehst du, wo der hinterführt, da hast du aber eher keine Lust, da reinzuspringen.
Nee. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die letzte Szene von From Dusk Till Dawn. Die Kamera, und ich spoilere jetzt einfach mal jeden, der den Film nicht kennt, die Kamera um diesen Ort herumfährt und hinten alles voller kaputter, leerer Trucks und Leichen und Köpfe und bla. Daran erinnert mich
das. Genau, ich erinnere mich. Der Titty-Twister.
Der Titty-Twister, genau. Und der gute Storm, der hatte noch eine andere Assoziation, nämlich den Film Prestige. Ihr könnt ja mal in die Comments posten, was euch da so zu einfällt, wenn ihr dieses Bild seht.
Ja. Auf jeden Fall echt interessant. Mhm. Cooles Bild. Müsste mehr solche Sachen geben, so auch von anderen Spielen, so Sonic oder so ein Kram.
Ja, das ist, wo die Kunst die Videospielkunst küsst.
Schön gesagt. So, kommen wir nochmal zum Abschluss.
Ja.
Was zockst du denn gerade so?
Ach, ich mag es eigentlich gar nicht mehr sehen, weil ich diese Woche berufsbedingt sehr viel gespielt habe. Ich werde es aber weiterspielen, denn auf dem DS kommt Plants vs. Zombies oder Pflanzen gegen Zombies heraus. Und ich habe es durchgespielt und sammle jetzt gerade Geld, um mir zum Beispiel eine Gatling-Gun für einen meiner Pflanzen zu kaufen. Das spiele ich momentan eigentlich rauf und runter. Dann spiele ich auf dem iPhone noch Angry Birds, und zwar die Rio-Version. Und ansonsten habe ich diese Woche eigentlich nichts angepackt. Gebe ich offen zu.
Boah, das ist nicht viel.
Nee, komm nicht dazu. Und du?
Ich habe etwas spät mit Enslaved angefangen. Aber trotzdem sehr geiles Spiel. Ich bin jetzt an der Stelle, wo Trip und Monkey zu dieser Stadt kommen. Also beziehungsweise zu diesem Dorf von Trip. Und die sich jetzt gerade wundern, warum da keiner ist. Mal gucken, was da noch so passiert. Ich habe ja schon so eine böse Befürchtung. Völlig überraschenderweise. Ich spiele noch WWE All-Stars ist angekommen. Damit habe ich mich jetzt ein bisschen befasst. Mhm. Das spiele ich noch ab und zu mit Kollege Mika FIFA 11 online.
Ja, das habe ich auch gehört.
Macht sehr Spaß. Und natürlich Topspin 4. Ich habe jetzt gestern mein erstes Major-Turnier gewonnen. Und zwar war das ein sehr knappes Spiel. Den ersten Satz habe ich gewonnen. Ne, ich habe den ersten Satz verloren. 6-7. Ne, ich habe den ersten habe ich gewonnen. 6-4. Den zweiten 7-6 verloren und dann 6-4.
Mann, oh Mann.
Ich habe an dem Spiel, ich mache ja das Spiel ja mit realistischen Tennissätzen, also mit einer realistischen Tennislänge. Und saß auch gut über eine Stunde an dem Spiel, an dem Match.
Du bist ja krank.
Ja. Kennst mich ja.
Ja. Und wir, dafür lieben wir dich auch.
Ach, als ob.
Nächste Woche dürft ihr erwarten, einen Test. Endlich ist der Mika damit durch. Fight Night Champion. Da wird es einen Test zu geben und dann noch vieles mehr.
Ja.
Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, deswegen. Aber wir haben eine coole zukünftige Umfrage, und zwar ab Montag werden wir euch fragen, werden wir euch sagen, dass die PC Gaming Alliance den PC wieder im Aufschwung sieht, und wir fragen euch, warum glaubt ihr denn, dass der PC die Gaming-Plattform der Zukunft ist?
Ja, da haben wir uns ein paar Antworten bzw. Antwortmöglichkeiten überlegt. Welche das sein werden, verraten wir an dieser Stelle nicht.
Nein, das müsst ihr selber rausfinden.
Ja. Und wo?
Auf www.ineuogame.de.
Korrekt. Und wir verabschieden uns jetzt in ein sonniges Vergnügen voller Freude und Glückseligkeit.
Und Spaß.
Und Spaß.
Und Grillfleisch.
Ja, ich bin gerade daran zu planen, meinen Balkon ein bisschen aufzupimpen. Und ich brauche definitiv einen Grill.
Wenn ihr einen Grill zu viel habt, dann schreibt ihm eine Mail, schreibt uns eine Mail und kommentiert hier wunderbar mit.
Genau, und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin,
ja.
Alles Gute und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ja, das könnte ganz interessant werden, weil immer, was man bisher so von Raccoon City gesehen hat, das waren immer, ich meine, wer die Geschichte kennt, ne, man ist wieder in Raccoon City, und das zeigt die Geschichte quasi aus einem ganz klein wenig anderen Blickwinkel, und man erkennt aber die Stadt unheimlich gut wieder, und man weiß plötzlich, ah Mensch, da war ich doch schon mal in Resident Evil, bla bla bla. Das sind so leichte Flashbacks, die man da hat, und das finde ich ganz cool.